Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember 2023. Willkommen zur letzten Folge des Jahres der Mikroökonominnen. Hallo Hanna.
Hallo Marco.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Etwas ungeplant, hatte ich den Eindruck.
Ja, im Verhältnis haben wir es auf jeden Fall kurzfristig anberaumt, so vom Wochenende bis heute. Das war schon fast.
Das stimmt, ja. Ich hab die Hanna einfach, wollen wir die letzte Folge machen, habe ich einfach geschrieben und hat sie glücklicherweise zugestimmt. Und wir haben heute auch kein Vorgeplänkel. Über Weihnachten kommt der Alexander Clarkson dann für alle frei raus bei der Foreign Times. Und ansonsten, wie immer der Hinweis, wir haben zwei Newsletter, weil wir auch zwei Podcasts haben. Für die Foreign Times wäre das der Auslandsbericht.de und für die Mikroökonomen wäre das Mikronews.de. Also da werdet ihr gelegentlich, sobald es einen von uns überkommt, erratisch informiert über irgendwas, was uns dann auf der Zunge liegt. Wobei Auslandsbericht.de wird jetzt öfter befüllt werden müssen. Ich fand nur gerade die Themenlage etwas unübersichtlich. So, dann möchten wir uns wie immer für eure Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, Hinweise, Lob, Kritik und Ähnliches bedanken. Da ist ja recht viel an Hinweisen gekommen in der letzten Zeit. Wir konnten kleinere Probleme beheben, andere nicht. Da arbeiten wir noch dran, zumindest versuchen wir das. Und ja, wenn ihr da noch weitere Dinge habt, mh@mikroökonomen.de, das ist die E-Mail-Adresse dafür und ansonsten findet ihr uns auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonom. Wobei ich echt dazu sagen muss, so ich habe so wenig Lust auf Twitter im Sinne da reinzugucken bei den Mikroökonomen, weil Twitter irgendwann angefangen hat, so lauter Hinweismeldungen als irgendwie, man wird angeschrieben zu deklarieren. Da sehe ich dann irgendwie 20 Hinweise und muss mich dann da durchscrollen, ob da irgendwas ist. Und da ist mir so richtig die Lust drauf vergangen. Also wenn ihr sicher gehen wollt, uns zu erreichen, ist tatsächlich die E-Mail-Adresse das Beste oder Mastodon und ich selbst bin dann auf Blue Sky noch erreichbar. Ja, und Reddit lese ich eigentlich auch alles, was da reinkommt. Ja, also alles außer Twitter. So. Gut, dann worüber sprechen wir denn nicht, Hanna? Das habe ich jetzt reingeschrieben, aber hast du auch noch was?
Nö, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht.
Hanna hat das Thema Haushalt, das ist also ohnehin ein sehr umfassendes Thema, muss man dazu sagen. Ich möchte nicht über Mascha Gessen reden, was mir zwar sehr schwer fällt, aber da habe ich mich, glaube ich, auf Twitter mit einer kleinen Thread-Sammlung schon ausgelassen. Also wer das lesen möchte, kann das tun. Meine Empörung nicht über Gessen, sondern über die Böll-Stiftung. Und dann haben wir heute zwei Themen und ich habe mich des Themas internationale Handelswege angenommen, weil da hat's ja in den letzten Tagen und Wochen doch recht geknallt. Ja, weiß nicht, wir haben das, glaube ich, in steter Regelmäßigkeit in den letzten zwei Jahren mal wieder gehabt, dass es irgendwo auf den internationalen Handelswegen nicht so gut lief. Meist waren das irgendwelche Schiffe, die irgendwo ja feststeckten oder es waren Schiffe, die keine Container zurückgebracht haben, weswegen dann Container fehlten. Es waren Fabriken, die nicht gelaufen sind. Ja, und jetzt knallt es halt wirklich mal. Wir hatten in dem Jahr auch größere Probleme im Panama-Kanal, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet. Da ging es um Wasser. Also der hatte einfach so wenig Wasser, dass da kaum Schiffe durch konnten. Und jetzt ist der Suez-Kanal mal wieder dran. Der wird ja noch recht häufig genutzt. Also 10-12% des weltweiten Handels geht durch den Suezkanal. Und naja, jetzt ist er zwar offen, aber die Reedereien haben gesagt, zu heiß in der Gegend, Rotes Meer wollen wir nicht mehr. Wir schippern jetzt ums Kap der guten Hoffnung. Den Versprecher lasse ich, glaube ich, drin. Und schippern uns darum, was dann natürlich die Zeiten verlängert und so weiter und so fort. Da kommen wir gleich nochmal im Detail drüber. Ich werde euch auch eine Liste verlinken, in der die aktuell bekannten Unternehmen, die gesagt haben, wir gehen da nicht mehr durch den Suezkanal und Rote Meer verkündet haben. Also welche Unternehmen genau das sind, da ist so ein bisschen auch das Who is Who zu finden. Und ja, die Suezkanalverstopfer von Evergreen sind auch dabei. die fahren da jetzt auch nicht mehr durch. Ist ja vielleicht auch eine gute Nachricht, ne?
Und wieder nach den Feiertagen.
Ja, eben, ne?
Jährlich grüßt das Murmeltier.
Also besoffener Kapitän. Ah ja. Ja, aber für Ägypten ist das natürlich alles nicht sehr erfreulich. Das ist ja eine der Haupteinnahmequellen dieses Landes, der Suezkanal. Ich glaube, knapp 10 Milliarden haben sie da zum Halbjahr mit eingenommen. So viel wie noch nie, haben dann auch gleich die Gebühren erhöht, weil es so gut läuft. Naja, und jetzt das. Dazu muss man auch wissen, dass im Nachgang der Angriffe von Hamas auf Israel und des dann folgenden Krieges in Gaza der Tourismus in Ägypten um rund 15% eingebrochen war, das ist so im Oktober, ne, erstmal so erste Reaktion, oh, da wird geschossen in der Nähe, komme ich nicht mehr hin, hat sich jetzt aber gerade wieder beruhigt. Also die Touristen kommen wieder, wahrscheinlich wurde es dann so billig, dass man dann so eine Rakete auch mal in Kauf nimmt in der Nähe. Ich weiß ja nicht, was da die Psychologie ist, aber Ägypten ist ja erstmal grundsätzlich jetzt nicht unsicher in der Hinsicht. Ich glaube aber, um die Situation zu verstehen, müssen wir so einen kleinen Exkurs machen, was da im Nahen Osten so los ist, weil ich glaube, das Setting ist nicht ganz unwichtig, in dem wir uns da bewegen, weil daraus lassen sich dann auch die Risiken, glaube ich, für den Einzelnen und die Einzelne ganz gut erkennen. Also schon kurz nach dem Ausbruch des Krieges in Israel und Gaza begann die selbsternannte und von Iran gesponserte Achse des Widerstands, so nennt sie sich, gegenüber Israel mit einer größeren Eskalation zu drohen, wenn Israel nicht von Gaza ablassen würde, also wenn es da nicht aufhören würde, da alles niederzuballern. Wie wir wissen, ist das nicht geschehen. Es gab allerdings, kann man glaube ich aus heutiger Sicht sagen, auch keine wirkliche Eskalation seitens dieser Achse des Widerstands. Also vielleicht, um es mal kurz zu sagen, diese Achse des Widerstands sind natürlich Terroristen, ja, also das ist nur so ein Eigenname. Und bisher belief sich das Ganze, also man könnte es, glaube ich, als Geplänkel bezeichnen, ne? Gesichtswahrend. Also der Iran hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten begonnen, seine Macht im Nahen Osten auszubauen. In Deutschland ist da meistens, glaube ich, so die Unterstützung von Assad in Syrien bekannt und sicherlich auch die Finanzierung der Hisbollah in Libanon. Also das sind so die recht bekannten Parts. Weniger bekannt ist dann, dass Iran seinen Einfluss im Irak sehr stark ausgebaut hat und dort wie auch in Syrien eine starke, Siedlungspolitik betreibt. Also man vertreibt Menschen, die nicht zum Schiitentum konvertieren wollen und siedelt dann einem genehme Kräfte da an. Es gibt natürlich noch den alternativen Weg, dass man da nur in so eine Miliz reingeht und mitmacht, aber nicht konvertiert. Aber dann hat man so viele Nachteile, dass sich das im Regelfall nicht trennen lässt. Also das sind dann wirklich für die, muss man sagen, die werden dann behandelt wie Untermenschen, die Leute. Also da gibt es einen sehr starken Anreiz, sich dem anzuschließen. Man kriegt vor allen Dingen viel mehr Geld, wenn man in so einer iranischen Miliz ist, als man es dort so verdienen könnte. So das übliche Zehnfache, wie man es auch aus Russland kennt. Und wie gesagt, alle anderen werden vertrieben, unterdrückt, bei Widerstand erschossen und Geschäftsleute, die der Sache nicht zuarbeiten, werden aus dem Markt gedrängt. Organisiert wird das Ganze unter anderem von den Revolutionsgarden. Das haben wir ja jetzt über die letzten 12 Monate ausführlich kennengelernt, auch in Deutschland, dass der Iran diese Revolutionsgarden hat und Deutschland wehrt sich innerhalb der EU dagegen, dass die wiederum als Terrororganisation eingestuft werden, obwohl das möglich wäre und es auch immer mehr rechtliche, also es entsteht im Diskurs ein recht klares Ergebnis dahingehend, dass das möglich wäre. Jedenfalls hat der Iran dadurch im Irak einen wesentlichen Einfluss und so eine Art auf Milizen basierende Machtbasis. Bekannt, aber nur wirklich ganz selten im Fokus, ist dann der Jemen. Also Iran unterstützt hier die Houthis, die wiederum versuchen, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Das sind natürlich auch irgendwelche religiösen Spinner mit einer sehr strikten Agenda. Früher hat man die als Sekte bezeichnet, macht man heute eher seltener. Saudi-Arabien ist, glaube ich, bekannt, hat versucht, die Houthis daran zu hindern, das Land einzunehmen. Hat auch nur bedingt gut geklappt. Also der Krieg lief jetzt nicht sonderlich gut für Saudi-Arabien. Aktuell hat man durch eine Annäherung mit Iran es schaffen können, wenigstens so eine Art Waffenstillstand herzustellen. Aber die anschließenden Verhandlungen, die es dann jetzt geben sollte, die sind quasi stuckt. Also da bewegt sich gerade gar nichts mehr. Und das spielt natürlich Gaza auch eine ganz starke Rolle. Jedenfalls gibt es im Jemen seit wirklich sehr vielen Jahren ein Krieg, der kann man sagen, eine der größten humanitären Katastrophen dieser Welt ist. Und es interessiert sich keine Sau dafür. Also das, da gibt es Hunger, da gibt es alles, was man sich ausdenken kann. Krankheiten, Wassermangel und so weiter und so fort. Die Nachbarländer haben natürlich alle so die Grenzen dicht gemacht. Ich erinnere mich noch, wie ich im Oman war und mir dann erzählt haben, ja, wir haben 5000 Jemeniten aufgenommen. Wenn man das mal vergleicht mit uns, ich war da 2016, Der hat mir dann auch gleich erzählt, verstehe gar nicht, was ihr Deutschen da alle macht mit diesen ganzen Syrern. Der hatte da auch eine starke Meinung. Also die Jemeniten sind da quasi gefangen in ihrem Land und werden gleichzeitig diesem Krieg komplett ausgesetzt. Ihr erinnert euch vielleicht, dass vor kurzem Hassan Nasrallah, der Führer der Hisbollah im Libanon, bei seiner großen Rede nicht etwa die große Eskalation gegen Israel verkündet hat, sondern dazu aufrief, dass die Brüder im Irak und im Jemen nun mehr tun müssten. Sie müssten mehr tun, sie tun zu wenig. So, im Irak hat man dann darauf reagiert, und zwar indem die iranischen Milizen im Irak einen Haufen Material gegen Syrien gekarrt haben, über die Grenze rüber und dann von dort aus Israel angegriffen haben. Also das machen die da wohl irgendwie ganz gerne, aber auch nur mal so punktuell. Und gleichzeitig sind sie auch auf die USA losgegangen im Irak und in Syrien. Die haben ja da so immer so ein paar kleine Basen. Das wiederum ist aber zwar eine Art Eskalation, weil es sich gemehrt hat, aber es ist im gewissen Sinne auch konsistent, weil ich glaube, bis vor Kriegsausbruch, da gab es 3 Monate vorher, haben die sich zurückgehalten, weil da irgendwelche Deals zwischen Iran und USA liefen. Aber davor gab es über 80 Angriffe gab es da auf die USA. Und sie haben einmal reagiert, nachdem da wirklich Verletzter und ich glaube ein Toter war. Also da kann man wirklich sagen, die haben die Iraner oder die iranisch gestützten Milizen da wirklich schalten und walten lassen im Irak. Und genauso sieht es da auch aus und genauso auch in Syrien. Und die USA machen jetzt so punktuelle Vergeltungsschläge gegenüber diesen Milizen, aber auch wirklich so, dass man jetzt nicht sagen kann, da ist ein Statement drin. Sondern sie begründen es dann, wir wollen die große Eskalation verhindern, deswegen hauen wir nicht größer drauf. Naja, hilft aber irgendwie auch nichts dabei, dass die anderen aufhören. Also da gibt es einen, wie man sich denken kann, größeren Streit, gerade in den USA drüber, weil ja auch die US-Soldaten da gefährdet sind. Ja, und die Houthis, die haben eigentlich am Anfang nur, in Anführungszeichen, ein paar Raketen gegen Israel geballert, dann mal sowas in Jordanien reingehauen, so nach dem Motto, ja, ihr unsere Brüder, macht mal mit. Und haben sie aber nicht und spielten ein wenig mit Drohnen rum, die dann auch in Ägypten mal niedergegangen sind. Aber im Grunde nichts Substanzielles. Wir nähern uns der Sache, ne? Also der Krieg schien sich also vom Impact her für Ägypten entsprechend gerade so halbwegs zu beruhigen. Touristen sind wieder gekommen. Es lief alles wieder irgendwie, ein Haufen Verhandlungen. Ägypten war wichtig. Man hatte vor allen Dingen auch das Gefühl gerade, ja, jetzt kommt wieder so ein bisschen Geld ins Land. Jetzt sind wir wirklich too big to fail und die wollen alle, dass wir nicht pleite gehen. Weil Ägypten hat ja auch eine recht große Wirtschaftskrise gerade am Laufen. Ja, und just in dem Moment begannen die Houthis, Schiffe im Roten Meer anzugreifen. Die USA waren ja bereits in der Gegend, um fliegendes Gerät abzufangen und begannen dann auch damit, oder sie versuchten es zumindest, die Schiffe zu schützen. Das ist ja, man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass da zu jedem Schiff quasi noch ein Militärschiff dazu gesetzt werden kann. Das wäre ein bisschen arg aufwendig. Das kann sich, glaube ich, keiner leisten. Also das heißt, man versucht da halt so ganze Areale abzudecken und fährt dann da halt dahin, wo Probleme sind. Und da war man wohl nicht ausreichend besetzt. Die Houthis konnten sich da ein bisschen austoben. Also die haben quasi fliegendes Gerät auf alles Mögliche draufgejagt, Angriffe gemacht, Drohnen, Schiffe gekapert, entführt, also da war so alles mit dabei, was man sich so denken kann. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, also alle Schiffe, die irgendwas mit Israel zu tun haben, werden wir angreifen. Ist dann immer die Frage, wie definiert man das? weil es auf alle Fälle so war, dass auch Schiffe angegriffen wurden, bei denen wirklich kein Link zu Israel gefunden werden konnte. Also da kann man dann noch drüber streiten, ob das Land, wo die Schiffe registriert ist oder wo die Reederei ist oder was weiß ich, ob das irgendwie bei einer UN-Abstimmung irgendwie nicht so abgestimmt hat, wie die Houthis das gerne hätten. Aber die Umsetzung war alle Schiffe. Außer natürlich die iranischen Schiffe und Schiffe eines anderen Landes, zu dem wir später noch kommen. Ein kleiner Cliffhanger hier mal so zwischendrin. Daraus ergibt sich natürlich, dass für Schiffe im Roten Meer, die durch den Suezkanal fahren wollen, also da hoch müssen, in Houthi-Greifnähe sind, eine gewisse Bedrohung herrscht. Das treibt die Kosten in die Höhe, ne? Also wenn du weißt als Reeder, die Strecke ist gefährlich, dann kannst du davon ausgehen, die Versicherung wird höhere Kosten verlangen. Da gibt es auch wirklich Zahlen, wo man sagen kann, das ist mehr als das Zehnfache, fast das Zwanzigfache dessen, was die Versicherung vorher verlangt hat. Wirklich erheblich die Kosten, die da hochgeschossen sind. Dann hast du höhere Sicherheitsmaßnahmen, die du treffen musst. Die kosten Geld. Das ganze Ding ist hochgefährlich. Also was machen die Reedereien da? Sie haben dann gesagt, okay, pass auf Leute, kein Rotes Meer mehr. Wir schippern um das Kap, nicht das Kaff der guten Hoffnung. Und dadurch wird der Weg entsprechend länger. Ne? Also das sind, je nach Schiffsart variiert das dann auch noch. Aber man kann immer so sagen, aus 26 Tagen wären vielleicht 36 Tage, je nachdem, wo du da losfährst. Es gibt auch welche, die sagen, eine Woche bis 14 Tage länger. Und das sind natürlich erhebliche Zeiträume, die dann da anstehen und die natürlich Geld kosten. Ne? Also du hast mehr Schiffsdiesel, den du da verballerst, also die Treibstoffkosten gehen in die Höhe, Crew muss bezahlt werden, der ganze Prozess dauert dann auch noch länger und wenn du das dann auch noch als Umleitung machst mittendrin, dann sind ja die Kosten nochmal besonders hoch. Also das heißt, für die Reeder ist das alles nicht so schön, aber im Zweifelsfall sagt man da, glaube ich, wenn die Kosten eh nach oben gehen, auf der anderen Route, dann nehme ich doch lieber die höheren Kosten auf der sichereren Route in Kauf, weil da kommt wenigstens meine Ware am Ende an. Weil das Schlimmste ist ja, die Ware ist weg und du musst dann noch die Houthis bezahlen, die dann da irgendwelche Geiseln halten, nämlich die Schiffscrew. Das kommt ja dann noch oben drauf. Und Klammer auf, solche Vorgänge sind üblich, Klammer zu. Also es gibt eine gewisse Geiselwirtschaft in der Region. Iran ist da führend, nimmt das aber immer im Sinne von oder gerne im Sinne von Diplomatie und erpresst sich damit Geld. Wir haben aber auch bei den Houthis schon durchaus gesehen, dass da die ein oder andere Entführung dabei ist. Also da wird dann mit dem Privatunternehmen einfach was ausgehandelt. Dafür gibt es dann Spezialisten, die sowas aushandeln. Das ist übrigens ein sehr interessanter Job, kann ich dazu sagen. Eine Sache konnte ich nicht endgültig klären, nämlich ob das Rerouting, also wenn du so ein Schiff quasi schon Richtung Rotes Meer geschickt hast und dann auf einmal die Route änderst mitten in der Fahrt und sagst, schipper mal da unten rum, ob dieses Rerouting mitversichert wird. Dazu habe ich dann sehr unterschiedliche Aussagen gefunden. Also ich meine, das müsste gehen, weil das ja ein nicht unüblicher Prozess bei Schiffen ist. Gerade wenn es Öltanker sind, die werden ja dann gerne mal in eine andere Region geschickt, wenn die Preise fürs Öl irgendwie sich verändert haben, ne? Und man dort einen besseren Gewinn erzielt. Ich meine ja, aber ich habe, wie gesagt, dazu auch andere Aussagen gefunden. Wenn da jemand mehr weiß, als ich jetzt finden konnte, könnt ihr uns das ja gerne mal schreiben. Das Ganze findet jetzt in der Zeit statt, Hanna. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hatte gerade so das Gefühl, Lieferketten haben sich doch gerade wieder etwas beruhigt und eingependelt und es hat sich wieder so ein Alltag eingestellt.
Das hat ja lang genug gedauert, im Prinzip ja jetzt 2-3 Jahre.
Ja, und dann haben sich die Houthis gedacht, ist ja langweilig, ne? Keine Ahnung. Das ist schon zu einem recht interessanten Zeitpunkt. Das heißt, diese Normalisierung setzt sich jetzt einfach nicht fort. Ja, und das Ganze wird dann natürlich wieder auch an anderen Stellen spürbar sein. Das eine ist ja natürlich, wenn die Waren länger brauchen, diese, was weiß ich, 10, 14 Tage, gibt es da so eine kleine Lücke in der Versorgung. Und das ist dann auch der Grund, warum der Ölpreis jetzt irgendwie von $72 auf $80 hochgestiegen ist, ungefähr.
Gibt ja auch mehr Ölbedarf, wenn die Schiffe 10 Tage länger fahren.
Haha. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel mehr Öl ist, aber es gibt auf alle Fälle in der Versorgung so ein kleines Gap. Ne? Könnte man meinen, das ist aber gar nicht so offensichtlich, wie wir denken. Allerdings, diese Verlängerung betrifft, also zum Beispiel, wenn du Öl von Saudi-Arabien nach Rotterdam verschiffst, ne, dann ist der kurze Weg Suezkanal. Langer Weg untenrum. Also das sind diese 10 Tage. Und es gibt ein Land, das auch durch den Suezkanal muss. Ich habe jetzt Saudi-Arabien erwähnt, aber seit Februar 2022 gibt es ein anderes Land, das sein Öl durch den Suezkanal schifft. Dreimal dürft ihr raten. Ihr wisst es natürlich, es ist Russland. Ne? Also Suezkanal, dann da runter und das Öl ab nach China und Indien. So. Deswegen sind da auf einmal die Russen. Und natürlich auch gelegentlich mal so ein kleiner Schub nach Saudi-Arabien, um ein paar Sanktionen zu umgehen. Und jetzt könnte man meinen, oh, da hat Russland aber auch ein kleines Problem. Ne? Also da durch Suezkanal kommst du ja nicht mehr durch. Aber, wie wir vielleicht noch wissen, Russland hat sich ja mehr oder weniger auf Seiten der Hamas positioniert. Ne? Auf alle Fälle aber auf Seiten Irans und dann in der Folge nicht sehr Hamas-kritisch, wenn wäre die nette Formulierung. Deswegen können russische Schiffe auch durch den Suezkanal fahren und dann im Roten Meer durchtuckern und haben keine Probleme. Aber, frische News heute reingekommen, die EU und die USA haben die Sanktionen nachgeschärft. Das hatte zur Folge, dass jetzt russische Schiffe, oder das sind ja nicht offiziell russische Schiffe, ne? Aber dass Schiffe mit russischem Öl vor Indien hocken und nicht wissen, ob sie reinkommen. Vielleicht muss man da erstmal die Papiere wieder den neuen Regularien entsprechend frisieren und anpassen, sodass dann das wieder alles seinen sozialistischen Gang gehen kann. Aber aktuell gibt es da so ein Phänomen, dass da erstaunlich viele Schiffe seit ein paar Tagen festhängen. Also auf der einen Seite Russland kommt durch, auf der anderen Seite hat es dann durch die neuen Regeln wieder Probleme. Und das spielt dann natürlich rein in die Preisfindung des Öls. Es hat sich also gelohnt für Russland, zumindest dahingehend, sich mit dem Iran zu verbünden. Es gab auch noch eine interessante Nebenbeobachtung, nämlich dass die Reedereien ihr Öl gen USA schon seit September nicht mehr durchs Rote Meer schippern. Und ich habe nicht rausgefunden, warum. Also was da das Ding war. Ich habe so eine Vermutung, aber ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Deswegen, wer da mehr weiß, auch da gerne wieder ein Hinweis. Und wer nun in unseren früheren Folgen zum Thema Öl aufgepasst hat, wird sich erinnern, Europa bezieht Öl für Diesel aus der Region. Genau genommen sind wohl aktuell 1 Million Barrel Öl am Tag aus dem Irak gegen Europa unterwegs. Da muss man aber so ein bisschen aufpassen. Das kann auch katarischer Stoff sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jedenfalls müssen die jetzt auch die längere Route nehmen. Das heißt, wir werden es spüren, den Versorgungsengpass für die paar Tage Gap.
Und dann wird die Tonne CO2 teurer und dann wird es nie mehr Diesel.
Ja, das ist ja ohnehin nicht. Du bist jetzt schon beim Haushalt, ne?
Ich wollte das nur kurz anteasern. Da kann man das wieder ein schönes Feld für Mitnahmeeffekte, finde ich.
Da blickt dann keiner mehr beim Preis durch und auf einmal verdient man es Zehnfache. Ja, ich glaube auch, dass das etwas sein wird, mit dem wir uns dann nächstes Jahr beschäftigen dürfen. Also meine These wäre jedenfalls, dass also im Grunde ist das alles nicht wirklich ein Problem. Es ist eine Zeitfrage. Das ist dann vielleicht mal so ein paar Wochen ruckelig, aber dann müssten sich die Preise normalisieren, außer die Ölsanktionen, die angepasst wurden gegenüber Russland, haben einen stärkeren Effekt. Das wäre noch so eine Frage. Und dann müsste man mal gucken, wie sich das auspendelt. Es könnte natürlich immer sein, das ist das Risiko da drin, dass das jetzt immer weitergeht. Ne? Also die USA haben ja schon gesagt, sie wollen die Sache aktiver angehen. Und aktuell waren sie immer sehr zurückhaltend. Aber jetzt macht man da eine Taskforce. Und mit der Taskforce, da will man dann mal da im Roten Meer für Ruhe und Ordnung sorgen. Ja, also das, ich weiß nicht, ob die wirklich so eine Taskforce da hinstellen können. Jedenfalls ein Land, ich weiß jetzt nicht mehr welches, hat gesagt, ja, wir machen mit. Wir sind sofort dabei und dann haben so zwei Offiziere zu dieser Taskforce geschickt. Also nicht zwei Schiffe, sondern zwei Offiziere. Also so kann man das natürlich dann auch machen, ne? Aber das hilft ja nicht zur Sicherheit im Roten Meer. Also das wird noch eine größere Nummer, wie die das beruhigen wollen, außer sie finden eine andere Möglichkeit, da die Houthis aus dem Spiel zu nehmen. So, und an der Stelle könnten wir jetzt enden. Ich will aber noch einen kleinen allgemeinen Hinweis geben. Also die Houthis gehen ja mit Drohnen und so selbstgebastelten Raketen und iranisch gebastelten Raketen, die ja schon etwas sophisticateder sind als das, was die Houthis da selber bauen, gehen die auf die Schiffe los. Gelegentliches Kapern inbegriffen. So, und dann gibt's ja so ein Ungleichgewicht bei der Sache. Das Material, mit dem die angreifen, kostet im Regelfall so ein paar tausend Dollar oder vielleicht sogar ein paar zehntausend Dollar. Der Abschuss kostet aber 2 Millionen. Da ist da ein sehr starkes Ungleichgewicht in der Rechnung drin, ne? Also, dass man irgendwie auflösen muss. Mit aktuellen Mitteln ist es wohl nicht ganz so leicht. Also da weiß ich jetzt nicht, ob die da noch was in der Hinterhand haben in der USA oder ob man aus dem Krieg in der Ukraine etwas lernen kann, was da der Sache beiträgt. Jedenfalls weiß ich nicht, wie oft oder wie viele Schiffe man dann wirklich auch schützen möchte, wenn das dann von der Relation her so teuer ist, ne? Vielleicht ist das auch der Grund, warum die USA sagen, wir müssen da jetzt eine Koalition schmieden, versuchen da andere Länder einzubinden. Eine Geschichte habe ich gerade erzählt mit dem einen Land. Das andere, Deutschland hat da schon wieder so rechtliche Schwierigkeiten bei so einem Einsatz, weil außerhalb der üblichen Institutionen wie NATO und so weiter kann man wohl nicht einfach mal ein paar Kriegsschiffe irgendwo hinschicken. Das ist wohl nicht so einfach möglich. Also wir werden da wieder eine Weile rumeiern, ehe wir dann mitmachen. Und mein erster Gedanke war dann, ja, da lässt ja der Horst Köhler grüßen. Deutschland schützt seine Handelsrouten. Mhm. Und auch Saudi-Arabien, kann ich mir nicht verkneifen, lässt grüßen. Wir haben ja den Saudis aus Deutschland heraus recht viel erzählt über ihren Krieg im Jemen gegen die Houthis und was für und Menschenrechtsmörder und was weiß ich was alles die Saudis sind, was, Klammer auf, vielleicht ja auch gar nicht falsch ist, aber die Houthis sind halt auch nicht unbedingt die netten Typen da, ne? Das haben wir jetzt, glaube ich, hoffentlich auch verstanden. Vor allen Dingen, dass die von Iran gestützt werden. Wäre schön, wenn man das jetzt verstanden hätte. Und in all dem Mist müssen wir jetzt halt auch wieder unseren Beitrag leisten und interessanterweise, und das finde ich wirklich spannend, habe ich dazu in Deutschland bisher noch recht wenig Diskussionen vernommen. Also einmal ohnehin nicht in Sachen Aufarbeitung dieser vergangenen Positionen, aber auch beim Erkennen der Problemlage oder größere Diskussionen im Sinne des drohenden neuen Bundeswehreinsatzes, der da so auf uns zukommt. Ich meine, gerade eben aus Mali raus, ne? Wir können schon wieder Richtung Jemen gehen. Also.
Und das alles ohne Munition.
Auch noch, ja. Aber die kriegen wir ja dann vielleicht von den USA. Geliehen oder so. Keine Ahnung. Aber ich finde, dieser Teil der Zeitenwende, der wird ziemlich ignoriert. Und ich habe auch, um zu Hanna überzuleiten, auch im Haushalt sparen schon wieder so ein Ding entdeckt, dass man dieses Sondervermögen Bundeswehr belasten möchte, nämlich dadurch, dass man künftig die Waffenlieferungen an die Ukraine nicht mehr aus dem Haushalt bezahlt, sondern durch das Sondervermögen. Das heißt, die Bundeswehr wird weniger ausgerüstet. Klammer auf. Bei Aufrüstung sind wir noch lange nicht. Klammer zu. Mhm. Damit kommen wir zum Haushalt, oder, Hanne?
Ja, das war jetzt, ja, okay. Ich wollte ein bisschen anders anfangen.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Ja, zumindest ist das Sondervermögen Bundeswehr ja rechtmäßig.
Ja.
Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das gilt für andere Sondervermögen nicht, auch einige. Aber das Sondervermögen Bundeswehr darf man immerhin nutzen, um umgeschichtete Ausgaben aus dem Haushalt zu finanzieren. Deshalb vielleicht ganz kurz die Genese, warum wir jetzt sowohl einen Nachtragshaushalt für 2023 als auch schon einen geänderten Haushalt für 2024 diskutieren. Obwohl 2023 jetzt ja fast vorbei ist und man vielleicht hätte sich fragt, warum es noch Nachtragshaushalte geben muss. Also das Bundesverfassungsgericht hat Mitte November nach Klage durch die CDU-CSU erklärt, dass die Nutzung der Corona-Notlage zur Bildung des Klima- und Transformationsfonds und einiger anderer Sondervermögen. Auch der Hilfsfonds fürs Ahrtal ist davon betroffen und noch einige andere verfassungswidrig war. Das heißt nicht, dass generell das Bilden von Sondervermögen verfassungswidrig ist. In einer Notlage darf man das durchaus. Man darf aber nur während der Notlage die Schuldenbremse aussetzen und ein Sondervermögen bilden und das dann nicht einfach nutzen und für Folgejahre für was anderes ausgeben. Das ist im Wesentlichen das, was Sie gesagt haben. Das heißt, wenn man jetzt gesagt hätte, die Corona-Notlage ist vorbei, dann hätte man das Geld in den Haushalt zurückfließen müssen und dann überlegen, gibt es eine Notlage, die weiterhin diese Ausgaben begründet. Zum Beispiel dieser Ahrtal, da gibt es noch immer andauernde Sonderausgaben. Das heißt, da denkt die Bundesregierung jetzt schon darüber nach, ob man dafür nochmal eine Notlage erklärt im nächsten Jahr. Und auch die Anpassungen an die Energiekrise, also die Notlage aufgrund der Kosten der Ukraine-Krise, erscheint bisher rechtmäßig. Also der Fonds, der gebildet worden ist für das Stützen der Energiesubventionen, ist davon nicht betroffen, weil die Energiekrise durch den Ukraine-Krieg als Notlage beschlossen worden ist und dafür ein Sondervermögen gebildet wurde, was dann für die Bekämpfung der Energiepreishöhen benutzt worden ist. Aber die Mittel, die in der Corona-Notlage nicht ausgegeben wurden, sind umgeschichtet worden in den KTF. Durchaus ja, um zu erklären, wir würden ab dem nächsten Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten. Und eigentlich ja auch schon ab diesem Jahr, das ist ja jetzt erst beschlossen worden, die Schuldenbremse für dieses Jahr auszusetzen. Also es ist letztlich eine Spielerei gewesen, um zu sagen, man hält sich weiterhin an die Schuldenbremse. Dagegen hat die CSU geklagt und damit ist der Haushalt 2022 und möglicherweise auch 2023 nicht rechtmäßig. Bei 2023 ist jetzt nachgesteuert worden, indem ein Nachtragshaushalt beschlossen worden ist und eine neue Feststellung einer Notlage aufgrund des Ukraine-Kriegs andauernd. Und für 2024 hält man sich noch frei, ob man wieder eine Notlage vielleicht beschließen müsste, wenn die Energiekrise anhält. Das ist aber bisher nicht gemacht worden, sondern für 2024 ist jetzt ein Haushalt beschlossen worden, der im Kern Haushalteinsparungen hat und im Klima- und Transformationsfonds, denn der muss abgeschmolzen werden um die ganzen 60 Milliarden, die da reingeflossen sind. Allerdings müssen die nicht alle im nächsten Jahr eingespart werden, sondern über die nächsten, also es müssen 45 Milliarden, der Rest ist einfach nicht eingeplant als Ausgaben, 45 Milliarden müssen eingespart werden im Klima- und Transformationsfonds über die nächsten Jahre bis 2027, weil der Fonds ja eine langfristige Verausgabungsstrategie hat und nicht alles im nächsten Jahr benötigt wird. Damit ist der KTF nicht leer. Der hat ungefähr 120 Milliarden, die noch da sind, weil der ja auch gespeist wird aus der EEG-Umlage und aus einigen anderen Steuern, die klimawirksam sind, sodass der auch weiterhin Mittel aufbaut, die dann für klimafreundliche Politik genutzt werden können. Aber eben das, was aus dem Corona-Hilfsfonds gekommen ist, das muss jetzt eingespart werden. So, das ist die Lage. Auf Basis dessen hat man zunächst den Nachtragshaushalt beschlossen und dann haben sich Olaf Scholz, Christian Lindner und Habeck alleine hingesetzt und haben überlegt, was im nächsten Jahr im Haushalt eingespart werden muss und wie das gelingen kann und haben das sehr ungenau eigentlich beschlossen, Mitte der letzten Woche. Da zunächst mal benannt, es müsse eben im Kernhaushalt insgesamt 17 Milliarden Euro eingespart werden und 13 Milliarden Euro im Klimatransformationsfonds. Man wolle das machen. Durch Abschaffung klimaschädlicher Subventionen, geringere Ausgaben einiger Ministerien, eine bessere Integration Geflüchteter und die Reduzierung von Bundeszuschüssen. Das ist das, was sie benannt haben und genauer war es dann erstmal nicht. Mhm. Erst gestern sind etwas genauere Zahlen und die Verteilung auf die Ministerien veröffentlicht worden, nämlich zeitgleich mit der Besprechung im Kabinett. Das Kabinett hat das Ganze jetzt gebilligt, aber sozusagen erst mit der Vorlage im Kabinett ist diese Liste vollständig vorgelegt worden. Vorher war schon ein bisschen was durchgesickert, nämlich unter anderem, dass an Subventionen für Agrarfahrzeuge gekürzt werden soll, sodass gestern die Bauern in Berlin die Straßen blockiert haben. Aber das waren eben ein Teil, war sozusagen schon durchgesickert, andere Teile noch nicht. Ich würde das getrennt betrachten, also einerseits, was im Kernhaushalt an Unterdeckung da ist und wie das nachfinanziert werden soll und dann, wie die Einsparungen im Klima- und Transformationsfonds im nächsten Jahr realisiert werden sollen. Also die eigentliche Unterdeckung des Haushaltes sind jetzt 17 Milliarden Euro. Man hat aber zunächst, muss man die Schuldenbremse als Faktum ansehen und also diese 17 Milliarden Euro aufbringen, weil bisher für das nächste Jahr keine Notlage vorliegt und keine Aussetzung der Schuldenbremse beschlossen worden ist. Allerdings muss man die 17 Milliarden Euro gar nicht in Gänze aufbringen, denn die Bundesregierung hat durch geringere Zinszahlungen wesentlich eingespart und das fließt eben dann in den Haushalt zurück und dadurch kann schon mal ein Teil finanziert werden. Und dann kommen diese Umschichtungen, die du eben gesagt hast, von Rüstungsausgaben aus dem Haushalt in das Sondervermögen Bundeswehr, das von dem Urteil nicht betroffen ist, sodass insgesamt nach diesen beiden Maßnahmen eine Deckungslücke von gut 11 Milliarden im Kernhaushalt vorliegt. Wie gesagt, am Dienstag, also gestern dieser Woche, 19.12., wurde dann eine Liste vorgelegt. Und die Umschichtungen, die geplant sind oder die Einsparungen, die geplant sind, sind durchaus aus meiner Sicht mehr als Abschaffung klimaschädlicher Subventionen, geringe Ausgaben von Ministerien und bessere Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt. Ich finde, es zeigt erheblich eine Handschrift von starker Einsparung beim Sozialhaushalt und bei anderen Sachen, die nichts mit dem Klima zu tun haben. Also im Sozialhaushalt soll gekürzt werden beim Zuschuss zur Rentenversicherung. Das ist letztlich eine Verschiebung von Schulden, denn man wird ja bei den Ausgaben der Rentenversicherung nichts einsparen können. Das heißt, die Rentenversicherung baut ein Minus auf. Es wird einfach der Bundeszuschuss gestrichen, also nein, um 600 Millionen reduziert im nächsten Jahr. Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung ist, da haben wir schon mal drüber gesprochen, der größte Ausgabenpunkt im Bundeshaushalt insgesamt und macht, dass der Etat des Ministeriums von Hubertus Heil auch der größte Etat im Bundeshaushalt ist. Dieser staatliche Zuschuss zur Rentenversicherung soll jetzt eben gekürzt werden. Wie gesagt, das wird dann halt ein Defizit im Rentenhaushalt ergeben. Der Rentenhaushalt ist aber nicht direkt von der Schuldenbremse beschlossen. Das heißt, auf die Art und Weise wird man das dann das Problem in die Zukunft verschieben letztlich, ne? Weil natürlich kann man jetzt, würden alle ganz viele Kinder kriegen und man könnte davon ausgehen, dass die Rentenversicherung in den nächsten Jahren Überschüsse fährt, wäre das kein Problem. Aber wir können ja davon ausgehen, dass das Defizit der Rentenversicherung immer größer wird. Das ist letztlich eine kurzfristige Löschmaßnahme. Dann sollen bei anderen Sozialausgaben Kürzungen vorgenommen werden, die finde ich so ein bisschen, ja, ob man die tatsächlich realisieren kann und mit welchem Betrag genau, bin ich nicht sicher. Also es sollen Einsparungen beim Bürgergeld realisiert werden und zwar durch zwei Maßnahmen. Einerseits, indem Weiterbildung von IG2-Bürgergeldempfängern nicht mehr finanziert werden. Weiß nicht, ob das so schlau ist, wo wir gleichzeitig Fachkräftemangel haben, aber gut, es ist halt ein Ausgabenposten, wenn man es einfach nicht mehr macht, spart man das Geld. Aber ja, letztlich reden wir ja davon, dass wir händeringend Leute im Arbeitsmarkt suchen, dass wir Leute fit für den Arbeitsmarkt machen müssen und dann müssen sie ja so einfach ohne Weiterbildung für den Arbeitsmarkt fit werden. Es sollen außerdem Sanktionen erhoben werden bei Totalverweigerern, also Leuten, die keine Versuche mehr machen, eine Stelle zu finden. Auch das, ja, okay, kann man versuchen. Ob die dann alle aus dem Bürgergeld fallen, weil sie morgen eine Stelle finden, fraglich. Weil Bürgergeld ist ja keine luxuriöse Rundumversorgung. Da kann man vielleicht auch Sanktionen erlassen und es passiert gar nichts. Also es unterstellt, dass die Totalverweigerer, die sicher auch kein riesiger Anteil der Bürgergeldempfänger sind, dann eben, sobald sie, nachdem sie jetzt 10 Jahre Totalverweigerer waren, auf einmal morgen eine neue Stelle finden. Also weil es müsste sich ja im gleichen Jahr realisieren, dadurch, dass es Sanktionen gibt. Also es heißt ja Mittelentzug, dass dann die sofort eine Stelle haben, weil sonst spart man ja nur ein bisschen was als Entzug, aber eben nicht das ganze Bürgergeld ein. Und dann ist ein damit verbundener Punkt, ist eine sogenannte bessere Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt, insbesondere ukrainischer Geflüchteter. Also da steckt ja auch dahinter, man könnte die so schnell in den Arbeitsmarkt integrieren, dass man ihnen dann schnell kein Bürgergeld mehr zahlt oder keine andere Unterstützung zahlt, je nachdem, was sie gerade erhalten. Da muss man einerseits sagen, dass ja die Versorgung von Geflüchteten noch geringer ist vom Betrag her als das Bürgergeld. Das Einsparpotenzial, weil auch wenn wir viele ukrainische Geflüchtete haben, sind es immer noch nicht so viele, dass man, wenn ein Teil davon arbeiten geht, dann nennenswert riesigen Betrag einspart. Natürlich zahlen die dann auch Steuern und Sozialabgaben und das ist quasi, macht eine Positivseite im Haushalt, aber auch da bezweifle ich, dass das sich so schnell realisieren lässt. Also es ist ein mittelfristig gutes Ziel. Aber es ist nichts, womit ab 1. Januar sofort im Bundeshaushalt was eingespart und auf der anderen Seite Steuern eingenommen werden. Weil man muss dafür ja eigentlich Deutschkurse finanzieren und andere Maßnahmen finanzieren, die dazu führen, dass die Leute sich schnell in den Arbeitsmarkt integrieren können. Das ist ja nicht, dass einfach die Leute auf die Straße gehen und einen Job haben, sondern man muss ja für diese Integration was tun. Und zu unterstellen, die finden einfach nur keinen Job, ist ja Quatsch, sondern deren Berufsabschluss wird nicht anerkannt, sie sprechen nicht genug Deutsch, es gibt Vorbehalte und man muss durch Beratung und so weiter dem begegnen, dass Leute vielleicht keine ukrainischen Geflüchteten einstellen wollen aus irgendwelchen Gründen. Es ist auch die Frage, wie viele der ukrainischen Flüchtlinge sind Frauen, die meisten ja, und haben den Betreuungsplatz für ihre Kinder. Oder können die überhaupt nicht arbeiten, weil sie ihre Kinder nicht betreut haben? Also es ist ein weites Feld, wo man annehmen kann, es wird vielleicht ein bisschen was helfen, aber ich glaube nicht, dass es in nennenswertem Umfang zur Einsparung beiträgt. Aber das ist als eine der Maßnahmen benannt. Da klebt auch eine Hausnummer dran als Betrag, wo ich nicht weiß, ob man die gewürfelt hat oder wie man da drauf kommt. Und dann soll die Bundesagentur für Arbeit, also nochmal eine Arbeitsmarktmaßnahme, die im Sozialhaushalt sich niederschlägt, soll die Bundesagentur für Arbeit Unterstützung, die im Rahmen der Corona-Krise gezahlt worden sind, 1,5 Milliarden insgesamt, zurückzahlen in den Bundeshaushalt. Auch da quasi eine Defizitverschiebung aus dem Bundeshaushalt in den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit. Auch da habe ich schon drüber gesprochen, als wir über den Haushaltsentwurf gesprochen haben, dass ja ohnehin eine Verschiebung zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern geplant war. Also da schon eine Entlastung des Bundeshaushaltes. Und jetzt wird quasi nochmal wieder aus dem Haushalt der Bundesagentur für Arbeit was rausgezogen, um den Bundeshaushalt zu entlasten. Und am Ende wird es mutmaßlich in dem Bereich auch einfach zu einem Aufbau von Defiziten führen. Also ne, wenn Geflüchtete nicht so schnell integriert werden können, wenn Bürgergeldempfänger nicht so schnell aus dem Bürgergeld rauskommen, wie angesetzt ist und gleichzeitig die Bundesagentur für Arbeit diese gezahlten Mittel zurückzahlen muss, dann entsteht einfach da das Defizit, was nicht im Bundeshaushalt entsteht. Das ist möglich, denn auch da ist es natürlich so, dass die über die Zeit letten und es prinzipiell machbar ist, dass die ein Defizit überbrücken. Aber auch da ist die Frage, können die dann mittelfristig das wieder ausgleichen? Oder, und das ist das Unsichtbare im Raum, ist geplant, ab dem nächsten Jahr die Schuldenbremse zu reformieren, so dass man dann im übernächsten Jahr wieder einen Zuschuss zahlen kann. Also ne, das wäre ja die logische Folge. Also letztlich ist da der Elefant im Raum, dass das alles Feuerwehrmaßnahmen sind, die irgendwo Defizite aufbauen, die man doch irgendwann wird abbauen müssen. Das sind insgesamt gar nicht so ein kleiner Betrag. Da drauf kleben alleine auf diesen im Sozialhaushalt realisierten Maßnahmen 2,7 Milliarden Euro. Und ich finde, das strahlt eine gewisse soziale Kälte aus, weil es kommuniziert, dass der Sozialhaushalt aufgebläht ist und man da mal ebenso einen der Großteile dieser Kürzung rausnehmen kann. Und man kommuniziert da ja nicht die Fahrt ins Defizit, sondern das Geld wird dahin überflüssig gezahlt gerade. Das finde ich aus verschiedenen Gründen schwierig, unter anderem dem, dass wir einen Fachkräftemangel haben und eigentlich also mehr Ausbildung, mehr Weiterbildung, bessere Beratung und solche Sachen bräuchten, um das Potenzial an Arbeitskräften zu erschließen und nicht mehr Sanktionen, Kürzungen, die dazu führen, dass die Beratung schlechter wird, dass es keine Weiterbildung gibt, keine Deutschkurse. Ich sehe nicht, wo das hinführen soll, wenn wir mehr Leute in den Arbeitsmarkt integrieren wollen. Aber klar, kann man jetzt mal machen, bis man die nächste Notlage erklärt und dann wieder die Schuldenbremse aussetzt, um es mal so platt zu sagen. Der zweite Teil, der betroffen ist, den ich auch ähnlich kritisch sehe, ist Einsparungen bei internationaler Zusammenarbeit. In insgesamt 3 Ministerien, nämlich im Auswärtigen Amt, im Entwicklungshilfeministerium und im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, werden insgesamt 800 Millionen Euro gestrichen, die alle für internationale Zusammenarbeit gedacht sind. Also Wirtschaftsförderungsprojekte, Nothilfe und Krisenhilfe und Friedensmissionen und Entwicklungshilfe. Also es sind die Teile von internationaler Zusammenarbeit, die in unterschiedlichen Ministerien liegen. Und in dem Bereich werden insgesamt 800 Millionen Euro gespart, was gerade beim Entwicklungshilfehaushalt schon eine ziemlich große Hausnummer ist. Auch das zu einer Zeit, wo, glaube ich, diese Mittel dringend benötigt werden. Das sind natürlich Mittel, die Deutschland unmittelbar kurzfristig nicht wehtun, sondern andernorts wehtun. Aber natürlich machen wir internationale Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe aus dem Grund, dass wir hoffen, damit zu Weltfrieden und zu Klimaschutz in der Welt, in Ländern, die sich das nicht leisten können, was beizutragen. Und indem wir eben bei Friedensprojekten, bei Wirtschaftsförderungsprojekten, bei Entwicklungshilfe sparen, machen wir es unsicherer in der Welt und tragen nicht unseren Teil dazu bei, dass Ländern geholfen wird, die das nicht selber stemmen können. Auch das also eine kurzfristig auf der Hand liegende, aber mittelfristig nicht besonders viel Sinn machende Maßnahme. Und dann kommt der Teil mit den klimaschädlichen Subventionen, der als eine der Haupteinsparungsquellen genannt wurde. Da werden gekürzt, wie schon gesagt, zwei Steuervorteile in der Landwirtschaft, das Privileg auf Agrardiesel, die Kfz-Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge. Die werden also beide wegfallen. Das ist schon eine Hausnummer und das ist auch klar eine klimaschädliche Subvention. Es tut natürlich auch den Landwirten weh. Also das muss man auch sagen. Das ist keinesfalls ideal, weil das natürlich in einem Land, in dem Landwirtschaft sich zum Teil lohnt, zum Teil nicht so. Kleine Landwirte werden davon hart getroffen. Ob es wirklich Agrarindustrie so hart trifft, weiß ich nicht. Das ist ja im EU-Kontext schon so, dass Agrarsubventionen ein Teil des Geschäftsmodells von großen Agrarkonzernen sind. Und das kann man durchaus insgesamt agrarpolitisch kritisch sehen und kann also sagen, wir tragen damit was dazu bei, dass wir keine weitere Konzentration im Agrarsektor haben, dass man daraus keine Gewinne ziehen kann. Aber Kleinlandwirten, die einen Bruchteil der deutschen Landwirtschaft ausmachen, denen schadet das natürlich wirklich, weil für die ist das im Zweifel eine Frage von Leben oder Sterben, ob sie ihre Fahrzeuge versteuern müssen und ob sie Agrardiesel tanken dürfen oder nicht. Dann ist die Luftverkehrsabgabe, also das hat sich nochmal geändert. Eigentlich hieß es, die Kerosinsteuer soll erhöht werden. Das ist jetzt abgewandelt worden. in eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe. Das ist im Wesentlichen, damit nicht die Lufthansa übermäßig viel gegenüber Konkurrenten belastet wird, weil die Kerosinsteuer wird natürlich ausschließlich bei Fahrzeugen fällig, die hier bei uns tanken. Das betrifft vor allem die Lufthansa. Andere, gerade europäische Kurzstreckenflieger, haben da eine Ausweichmöglichkeit. Das ist sowieso bei der Besteuerung von Kerosin ein Riesenproblem, dass eben, solange nicht alle Länder da an einem Strang ziehen, halt die Möglichkeit besteht, das Kerosin einfach woanders zu tanken. Und es, also von der Erhöhung der Kerosinsteuer wäre vorrangig die Lufthansa betroffen gewesen, indem jetzt die Luftverkehrsabgabe, die eben auf die Nutzung von deutschen Flughäfen entsteht, erhöht wird, verteilt man es auf alle Flugzeuge, die Deutschland ansteuern und auf alle Flugkonzerne, und entsprechend ist es die fairere Umsetzung, um das gleiche Ziel zu erreichen. Das ist also nochmal abgewandelt worden seit der letzten Woche. Dann wird die Erhöhung des CO2-Preises angepasst. Der CO2-Preis wäre eh zum 1.1. erhöht worden auf 40 Euro und wird jetzt pro Tonne auf 45 Euro erhöht. Das wird natürlich zu wesentlichen Erhöhungen bei Spritpreisen, bei Gaspreisen und bei Ölpreisen, also Heizölpreisen, führen. Es betrifft gleichmäßig die Verbraucher und die Industriekonzerne. Das ist aber natürlich ein notwendiger Schritt, der ohnehin irgendwann wäre vollzogen worden wäre. Wir wissen, dass der wahre CO2-Preis quasi bei jenseits von 80 Euro vermutlich im dreistelligen Bereich liegt. Und wir nähern uns dem ja ohnehin über die nächsten Jahre schrittweise an. Das heißt, es ist letztlich ein Vorziehen einer Maßnahme, die sowieso irgendwann fällig geworden wäre im nächsten oder übernächsten Jahr. Trotzdem wird es natürlich in einer Energiepreiskrise ein weiteres Preissignal bei fossilen Energieträgern setzen. Und dann muss man gucken, ob dann wieder irgendwelche anderen Maßnahmen aus anderen Finanzierungsquellen dem entgegenwirken müssen. Also wie sich das letztlich auswirkt auf die Inanspruchnahme von Gaspreisbremse und Strompreisbremse. Aber grundsätzlich ist das was tatsächlich eine, wenn man es so auslegen will, klimaschädliche Subvention darstellt. Wenn man davon ausgeht, dass der CO2-Preis unter dem wahren Verursacherpreis liegt, dann ist es ja eine Subvention, dass der CO2-Preis niedriger ist, und entsprechend ist eine Anpassung an den wahren Wert, ohne dass man vollständig eine Anpassung vollzieht. Und zuletzt gibt es eine Plastikabgabe, die schon seit einiger Zeit Unternehmen an die EU abführen müssen für die Produktion und Nutzung von Plastik. Und die hat bisher der Bund übernommen. Das wusste ich auch nicht. Also der Bund hat für die Unternehmen die Plastikabgabe an die EU abgeführt.
Geil, oder?
Das stellt der Bund jetzt ein. Ja, gut, kann weg, würde ich sagen. Diese Maßnahmen.
Das von meinen Steuergeldern.
Ja, von deinen, ich meine, das ist so, du hast von deinen Steuergeldern dazu beigetragen, dass die Unternehmen weniger Produktionskosten hatten. Das ist also eine Maßnahme für Wettbewerbsfähigkeit. Und mehr Plastik produziert oder genutzt haben, klar. Es ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, deutsche Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen für Länder, die außerhalb der EU, weil in der EU müssen es ja alle zahlen, für Länder außerhalb der EU, bei denen Plastik nicht sanktioniert wird. Es umgeht aber natürlich in gewisser Weise auch eine europäische Regulierungsmaßnahme. Ich frage mich sowieso, ob das alles so rechtens ist. Aber gut, wie auch immer.
Scheinbar hat keiner dagegen geklagt, oder wenn, dann genau, nicht gewonnen. Ne?
Ja, wo kein Richter, da kein Henker. Das sind die Einsparungen, die gemacht werden sollen, beziehungsweise zum Teil ja auch die Erhöhung von Einnahmen über zum Beispiel die Luftverkehrsabgabe. Weitere 2,7 Milliarden Euro, die für Hilfen im Ahrtal eingeplant sind, können eventuell wieder über die Bildung eines Sondervermögens finanziert werden, indem man das Ahrtal zu einer andauernden, also immer noch fortdauernden Notlage erklärt. Das würde dann eben auch mal eine Entlastung bringen. Das muss aber noch rechtlich geklärt werden, wenn ich das richtig sehe, ob das möglich ist und gemacht werden soll. Genau, das sind jetzt insgesamt, haben wir gesehen, 17 Milliarden Euro, 11 Milliarden Einsparungen, 6 Milliarden etwa durch Umschichtung oder Reduktion bei Kosten wie den Zinsen. Und dann liegen noch 13 Milliarden, die im nächsten Jahr im Klima- und Transformationsfonds eingespart werden sollen. Da ist relativ schnell klar gewesen, was davon betroffen ist. Das, was zu größten Wellen geführt hat, ist die E-Auto-Prämie, die mit quasi sofortiger Wirkung eingestellt worden ist und dann eben auch nächstes Jahr nicht mehr anfällt. Das hat für ein bisschen Aufruhr gesorgt, und dann hat Mercedes gesagt, nö, kein Problem, wir übernehmen die einfach. Dahinter steckt.
Ja, aber nicht einfach so, sondern nur für die, zumindest war es bei Volkswagen so, die schon gekauft hatten und dann irgendwie ihr Auto bis zum gewissen Zeitpunkt auch bekommen. Also da steckt schon noch so ein Auffangmechanismus drin.
Ja.
Weil das Problem mit dieser Geschichte war ja wirklich, dass die gesagt haben, ja, das gilt quasi ab jetzt.
Es gilt unverzüglich.
Genau, und also irgendwie so am nächsten Sonntag ist es gültig, ne? Mhm. Und dann war es so absurd, dass du brauchst den Fahrzeugschein und musstest deinen Antrag bei der BAFA eingereicht haben. Mhm. Jetzt wissen wir ja natürlich alle, Fahrzeugschein kriegst du recht spät. Da gab es aber Leute, die haben ihr Auto schon gekauft und haben aber irgendwie den Fahrzeugschein noch nicht gehabt und die standen dann plötzlich da und dem wäre quasi die Prämie abhanden gekommen. Und da haben dann die Autofirmen gesagt, das fangen wir auf. Und das finde ich ja fast noch okay. Also das ist, glaube ich, etwas, was ich von denen auch erwarte.
Ich lehne mich aber jetzt mal aus dem Fenster und mache eine Prognose fürs nächste Jahr. Und die Prognose ist, die Preise für E-Autos werden einfach sinken. Die Unternehmen haben das eingepreist, dass es diese Prämie gibt und entsprechend teurer war das Auto. Man kann das sehen im Vergleich zu den Preisen von E-Autos in anderen Ländern, dass in Deutschland sozusagen das so eine Teilaufteilung zwischen Preis, Effekt und Käufer war. Und das war bis jetzt quasi jeder Förderung, die als direkter Preismechanismus wir schenken dir 5.000 Euro umgesetzt war, war es so, dass ein Großteil dieses, selbst bei der Mehrwertsteuersenkung hat man es ja gesehen, dass mindestens die Hälfte dieser Sache unmittelbar sich im Preis umgesetzt haben und einfach der Preis gesunken ist. Mhm. Bei der Mehrwertsteuersenkung hat man dann gesehen, dass als sie wieder weg war, die Preise nicht um den gleichen Betrag gestiegen sind, inklusive Mehrwertsteuer. Und ich bin überzeugt, das wird bei den E-Autos auch so sein. Wir werden nicht einfach die Autos jetzt für 5.000 Euro mehr verkaufen, sondern es wird eine Anpassung bei den Preisen geben. Das steckt im Gewinn locker drin. Hinzu kommt, dass die Autokonzerne das auch brauchen, weil die haben ja eine Flottenbegrenzung auf CO2. Und wenn die jetzt wesentlich mehr Verbrenner und wesentlich weniger E-Autos verkaufen, dann müssen sie was zahlen dafür, dass sie ihre Flottenverbrauchsrichtwerte nicht einhalten. Das heißt, es sind auch Kosten für die Autokonzerne, wenn die E-Auto-Verkaufszahlen runtergehen. Mhm. Und fast jeder Autokonzern hat ein Auto oder zwei E-Autos, mit denen sie sich den Verbrauch ihrer Verbrenner schön rechnen können. Wenn da die Verkaufszahlen wesentlich runtergehen, dann funktioniert das halt nicht mehr. Das ist so, wie alle früher ein oder zwei sehr wenig verbrauchende Autos hatten und bei den anderen nichts an der Motorisierung gemacht haben, weil das im Flottenverbrauch gemessen wird und nicht auf das einzelne Auto die CO2-Richtwerte.
Ja.
Und natürlich zusätzlich ist noch an diversen Stellen betrogen worden, was den CO2-Emissionen anbelangt. Aber die Konzerne haben einen realen Gewinn dadurch, dass sie genug E-Autos verkaufen, um nicht sanktioniert zu werden. Und dadurch ist es schon so, dass da ein Interesse ist, vorausgesetzt eben die Nachfrage nach Autos bleibt generell konstant. Aber Leute entscheiden auf Basis dieser Prämie für ein E-Auto statt einem Verbrenner und würden eben für 5.000 Euro mehr das E-Auto nicht kaufen. Dann haben die Autofirmen durchaus einen Vorteil davon, den Preis so weit zu senken, dass die Leute dann das E-Auto kaufen. Es muss nicht um 5.000 Euro sein, aber irgendwo gibt es dann den Sweet Spot, den man erreichen muss, um die Verkaufszahlen konstant zu halten. Jetzt haben die alle Lieferschwierigkeiten. Die Warteliste ist im Moment ein Jahr fast, wartet man auf ein E-Auto. Das
ist
heißt
das
so ein bisschen.
Immer noch?
Ja.
Da habe ich nämlich letztens gerade anderes gelesen, dass das eben nicht mehr so sein soll. Hat mich auch etwas überrascht. Aber zum Beispiel Audi hat ja jetzt gerade die E-Autos nach hinten verschoben und so weiter. Also ich bin da jetzt auch nicht so optimistisch, was die Lieferung betrifft.
Also es ist zumindest so, dass sie schon, also eine gewisse Entlastung bei den Bestellungen kommt da vielleicht auch entgegen, weil natürlich auch mit einer Wartezeit von 3 oder 6 Monaten immer noch prinzipiell Produktion und Kaufen ja ausgelastet sind. Ne? Also mit einer Wartezeit von einem Jahr zum Teil oder zumindest einem halben Jahr ist ja quasi der Markt leer gekauft. Also es heißt ja, dass auf jeden Fall mehr Nachfrage ist als das Angebot. Und da kann eben auch, wenn das etwas weniger so der Fall ist, kann da auch ein gewisser Entlastungseffekt eintreten. Das ist bei der E-Auto-Prämie. So ähnlich wie den CO2-Preis sehe ich das als politisch in die richtige Richtung. Wir müssen nicht zwangsläufig ausgerechnet nur E-Autos finanzieren, sondern wir müssten auch in Bahninfrastruktur und vielleicht auch eine Fahrradförderung haben. Das Problem ist, die Förderung der Bahninfrastruktur ist auch betroffen von den Kürzungen im Klimatransformationsfonds. Allerdings ist überhaupt nicht klar, in welcher Form. Es sind 4 Milliarden Euro, die, so heißt es, in der einzigen Quelle, die ich überhaupt gefunden habe, es gibt sehr wenig Quellen zu den Kürzungen im Klimatransformationsfonds, umgeschichtet werden sollen. Es kann nicht sein, dass sie in den Haushalt des Verkehrsministeriums umgeschichtet werden sollen. Der wird um 300 Millionen Euro gekürzt. Es kann also keinesfalls sein, dass das Verkehrsministerium den Ausbau der Bahninfrastruktur finanziert. Es muss also umgeschichtet werden in ein anderes Sondervermögen. Die werden aber jetzt ja alle erstmal auf dem Prüfstand stehen, welche davon noch alle von dem Urteil betroffen sind. Wir haben ja, das hat Friedrich letzte Mal erzählt, 23 Sondervermögen. Und da wird man schon nochmal alle genau angucken müssen, ob die mit einer hieb- und stichfesten Begründungen versehen waren und weiterhin genutzt werden dürfen. Aber wenn es heißt, die Förderung des Ausbaus der Bahninfrastruktur werde nicht aus dem Klimatransformationsfonds finanziert, aber aus einer anderen Quelle, dann muss es eigentlich aus einem anderen Sondervermögen sein. Aber zumindest soll eben der Ausbau der Bahninfrastruktur nicht nennenswert leiden. Ich weiß nicht, was Wissing vorhat mit seinen 280 oder was Millionen Euro Kürzung. Da kann durchaus sein, dass das nicht die Autobahn betrifft. Aber gut, das, also was die Ministerien vorhaben zu kürzen, ist noch nicht klar. Aber also was konkret, sondern nur welche Ministerien. Aber ja, diese Förderung der Bahninfrastruktur, die, da liegen jetzt halt 4 Milliarden Euro rum, wo man sehen muss, ob das in vollem Umfang weiterfinanziert werden kann. Und das wäre natürlich für die Verkehrswende schon ein massiver Nachteil, wenn das langfristig nicht finanziert würde. Dann gibt es auch im KTF eine Realisation von Einsparungen, die eh eingetreten wäre. Die Kosten für die EEG-Umlage sind gefallen und dadurch werden sowieso nicht so viele Ausgaben im KTF anfallen, wie ursprünglich geplant waren. Das heißt, da werden einige Einsparungen im KTF ohnehin realisiert, die quasi eigentlich natürlich in die Folgejahre verschoben worden und da das Investitionspotenzial erhöhen würden, die aber jetzt im nächsten Jahr nicht fehlen in den Ausgaben, die eh geplant waren. Und dann wurde zwischendurch auch berichtet, die Solarförderung würde reduziert. Da hat auch Robert Habeck gesagt, das treffe ihn hart, dass das notwendig wäre. Dazu habe ich überhaupt nichts gefunden. Also das stand jetzt in den jüngsten Meldungen nicht mehr drin, sondern nur in den Meldungen von letzter Woche. Und was aber, glaube ich, relativ klar ist, ist, dass bei der Wärmepumpenförderung der Höchstanteil an Förderungen reduziert wird. Es ist ja so, man kann Wärmepumpenförderung kriegen von 30-55%, je nachdem, wie viel Haushaltseinkommen man hat und was für eine Art von Wärmepumpe beziehungsweise gegen welche Art von Heizung man tauscht. Diese Höchstsatz von 55% wird gestrichen. Also man kriegt weiterhin 30% Förderung beim Einbau einer Wärmepumpe, aber eben nicht diese für soziale Härten und besondere Einsparungen vorgesehenen höheren Sätze. Das ist schon hart, weil wir ja gerade heizungsmäßig das eigentlich, wir haben ja gerade das Heizungsgesetz beschlossen, das eben sagt, alle müssen letztlich irgendwann tauschen. Also zunächst mal muss beim Neubau Wärmepumpe eingebaut werden. Dann besteht bei größeren Sanierungen eine Pflicht und dann noch später müssen quasi auch, wenn eh eine Heizungstausch ansteht, muss halt gegen eine Wärmepumpe getauscht werden oder gegen Fernwärme. Und wenn natürlich da weniger Förderung ist, gibt es etliche Leute, die dann beim Heizungstausch eben mehr Kosten haben, die sie vielleicht nicht werden tragen können. Weil das macht natürlich, wenn man wenig Einkommen hat und den vollen Fördersatz kriegt, macht es ganz schön was aus, 30% statt 55% von den Kosten einer Wärmepumpe zu haben. Es gab Modellrechnungen, die gesagt haben, dass man, wenn man den höchsten Fördersatz kriegt und gegen eine Ölheizung gegen eine Wärmepumpenheizung tauscht und dann reinrechnet, was die langfristigen Kosten anbelangt, dass die Wärmepumpe einzubauen sogar günstiger ist als eine Gasheizung einzubauen, also auf die Lebenszeit gerechnet und mit der Förderung. Und das fällt jetzt natürlich weg. Also für sehr viel mehr Leute ist es dann so, dass eine Wärmepumpe auf die zumindest mittlere Frist teurer ist als eine Gasheizung. Teil davon in dieser Rechnung ist natürlich durch den früheren Anhebung des CO2-Preises wieder verschoben. Das heißt, Alternativkosten der Gasheizung sind auch höher. Aber trotzdem wird es natürlich Leute geben, für die eine Wärmepumpe sich eigentlich nicht mehr rechnet, die aber, wenn die Heizung kaputt ist, verpflichtet sind, eine Wärmepumpe einzubauen. Mhm. Auch hier natürlich, das gilt fürs nächste Jahr. Nicht jeder tauscht nächstes Jahr seine Heizung, was übernächstes Jahr ist, werden wir sehen müssen. Es werden einerseits klimaschädliche Subventionen im Bundeshaushalt eingespart und andererseits werden im KTF wichtige Subventionen, die nötig sind, damit die Heizwende schnell genug passiert, gestrichen. Muss halt, weil der KTF ist halt nicht mehr finanziert. Das Geld muss halt zusammen, aber es ist natürlich äußerst ärgerlich. Aber umgekehrt ist es so, dass im Jahr 2023 insgesamt die Energieeinsparförderungen aus dem KTF sehr viel weniger in Anspruch genommen worden sind als 2022, weil Menschen entsetzlich kurzfristig sind und dumm denken, weil nämlich 2022 gab es einen Run auf Energieeinsparungsförderung, weil wir eine Energiekrise akut hatten und alle Leute quasi dachten, wenn ich jetzt schnell Wärmepumpe einspare, dann geht mir nicht das Gas aus und ich sitze nicht im Kalten, was sowieso Quatsch war, weil die Wartezeiten für Wärmepumpen auch enorm lang waren und man den letzten Winter sowieso noch im kalten Fall hätte verbringen müssen, wenn wir nicht genug Gas gehabt hätten. Aber in 2022 gab es im Zuge der Energiekrise einen massiven Aufwuchs bei der Inanspruchnahme von Energiesparförderung. So stark, dass die letztes Jahr ja schon gegen Ende des Jahres mehrfach aufgestockt werden musste. Dieses Jahr hat das Budget bis Ende November gereicht und es musste keine Aufstockung vorgenommen werden. Das heißt, leider wird es aber umgekehrt auch nicht so viele Leute treffen, weil viele Leute jetzt nicht mehr so stark darüber nachdenken, zeitnah eine energiesparende Sanierung zu machen. Natürlich hätte man, wie auch immer, das wieder anschieben können, aber mehr als 55% Förderung kann man sich ja kaum ausdenken und selbst das wurde eben weniger in Anspruch genommen als im Jahr davor. Also allein die Tatsache, dass die Gaspreise vorübergehend nicht so hoch waren, hat schon wieder gereicht, dass Leute dann doch nicht ihre Heizung tauschen wollen. Ja, so. Punkt. Ja, das sind die beiden Komponenten, also 17 Milliarden im Haushalt, 13 Milliarden im KTF, von denen jeweils ein Teil eigentlich ein Gewinn gewesen wäre, der jetzt sich in einen weniger starken Verlust umsetzt. Also ist ganz so schlimm, wie am Anfang gedacht, ist es nicht. Der KTF ist natürlich langfristig gefährdet, weil eben 30 Milliarden auch noch in den nächsten Jahren eingespart werden müssen in Summe. Aber das wird man eben sehen. Es deutet jetzt aus verschiedenen Ecken ja schon ein wenig, dass sich einzelne Stimmen für eine irgendwie geartete Reformierung der Schuldenbremse einsetzen. Christian Lindner natürlich nicht unbedingt. Aber Habeck hat das so in den Raum gestellt, man werde da über die Rahmenbedingungen nochmal reden müssen. Aus der SPD gab es einzelne Abgeordnete, die gesagt haben, man müsse jetzt doch mal die Schuldenbremse nochmal prüfen. Ich glaube, niemand redet davon, sie abzuschaffen, aber eben anzupassen, zum Beispiel, dass Investitionsaufgaben leichter realisiert werden können oder dass bestimmte Felder benannt sind, die man an der Schuldenbremse vorbei finanzieren kann, ohne dafür eine Notlage erklären zu müssen.
Oder Zeitschienen einführen, dass man halt auch mal was 3 Jahre machen kann. Ne?
Ja, ja, genau. Das ist bei Notlagen ist das tatsächlich schwierig, weil die auch noch mal extra im Grundgesetz stehen. Aber man könnte ja andere Umstände zusätzlich hinzunehmen, zum Beispiel. Eine relativ ausführliche Überlegung dazu ist in Vrindt Wirtschaft gewesen in der letzten Folge, die sehr viel überlegt haben, wie man so ein Investitionsziel zum Beispiel realisieren könnte unter Einhaltung der Schuldenbremse, was durchaus dann im genauen Textlaut schwierig ist, weil alles kann eine Investition sein in irgendeiner Form. Aber irgendwie in diese Richtung wird es gehen. Ne, dass man Investitionen ausnimmt oder dass man einen bestimmten Pfad vorgibt oder dass man die Zeitschiene entzerrt oder irgendwie sowas. Aber es ist ja im Grundgesetz, man bräuchte dafür die Mitarbeit der CDU.
Genau.
Und das wird es
die Mitarbeit dazu führen, der demokratischen Parteien.
Ja. Ja, die CDU würde reichen, ne? Also die Linkspartei ist ja eh demnächst keine Fraktion mehr. Ja, und das wird natürlich ein dickes Brett, was sich nicht bis Januar bohren lässt. Entsprechend muss man jetzt fürs nächste Jahr andere Maßnahmen ergreifen.
Ja, genau. Man muss es auf alle Fälle anders planen, ne? Und kann dann immer noch eine Änderung versuchen durchzuführen, rechtlicher Natur. Aber der Plan muss erstmal irgendwo herkommen. Wir hatten ja das Gespräch mit Alexander Thiele über das Urteil und der hatte ja schon angedeutet, dass es äußerst schwer wird, einfach eine Notlage für den Haushalt auszurufen. Mhm. Also da war er schon sehr skeptisch. Und so wird es jetzt gehandhabt von der Regierung. Wenn sie es gut machen, machen sie jetzt halt diese Sparnummer und versuchen dann mit dem gesellschaftlichen Druck, der ja jetzt auch entsteht, wir haben ja, also selbst beim Grimme-Preis wird ja gespart, ne? Und dass man da jetzt versucht, dann eine Einigung herbeizuführen, weil so sehr die CDU da jetzt auch irgendwie einen auf, wir sind die Gewinner und ganz cool und jetzt aber ran ans Bürgergeld und sonst noch was. Ich meine, die haben ja in den Ländern das gleiche Problem.
Ja.
Also was der Merz da abzieht, ist einfach eine ziemliche Lügenkiste.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass nicht ein Großteil dieser Sondervermögen von CDU-Regierungen aufgebaut werden wäre. Also klar,
das interessiert die
mit dem KTF.
Das ist, die Merkel war doch eh scheiße, haben sie immer gesagt.
Also den Trick mit dem KTF, klar, das ist Christian Lindner gewesen, um eben das Wahlversprechen einzuhalten, weil natürlich hätte man den KTF sonst auch anders aufbauen können.
Ersonnen von Olaf Scholz, ne?
Ja, ich muss sagen, ich finde es nicht verkehrt. Also jetzt losgelöst von der Schuldenbremse, die man an vielen Stellen kritisieren kann, wo man sagen muss, unsere Infrastruktur verrottet und dann ist sie am Ende aber schuldenfrei. Das kann man ganz grundsätzlich kritisch sehen. Beim Klima- und Transformationsfonds wiederum finde ich, der braucht einen nachhaltigen Finanzierungsmechanismus, der nicht durch Aussetzen der Schuldenbremse realisiert wird, sondern wir müssen über Subventionseinsparungen und über Steuern Mittel letztlich, ich habe auch mit Fred ja vorletztes Mal, als wir zusammen aufgenommen haben, haben wir ja über den zum Beispiel irischen Langfristfonds gesprochen, der sich aus einer Steuer auf im Wesentlichen Amazon finanziert. Aber eben, wir müssen überlegen, welche Steuern oder anderen Möglichkeiten, ne, EEG-Umlage ist ja auch so eine Kiste oder CO2-Preis, welche Einnahmequellen wir vorhalten wollen für Klima und Transformation und eventuell eben auch zukünftig für Rente, also für Langfristausgaben, für die wir auch Geld festlegen wollen am Ende. Und dann müssen wir im zweiten Schritt darüber reden, wie man das investiert, dass es auch sich danach wieder selber trägt. Mhm. Das kann eben auch sein, in bestimmte Unternehmen zu investieren und bestimmte Wirtschaftssektoren langfristig zu unterstützen und daraus aber wieder dann Mittel abzuschöpfen. Oder eben markttätig zu sein in bestimmten Bereichen, etwas schlauer, als dass die Gaspreisbremse ist, im Zweifel eben, sondern eben über Anteile, die zurückgezahlt werden oder ähnliches. Aber wir haben dann eine Langfristaufgabe, die nicht dem Wohl und Wehe von Wahlkampf unterliegen sollte. Und sondern wo die Mittel langfristig und für bestimmte Zwecke festgelegt sind und es am besten eine nachhaltige Strategie gibt, wie die investiert werden und wieder was abwerfen. Das sollte außerhalb von Kurzfristigkeit der Politik sein. Das heißt, dass es jetzt da Aufgabe ist, die Finanzierung des Klimatransformationsfonds auf andere Füße zu stellen, finde ich, kann man was Positives rausziehen. Die Frage ist, ob gerade die Mehrheiten und die politische Lage da sind, um da was Langfristiges bei rauszuziehen. Und das ist mit Christian Lindner als Finanzminister und mit dem ungefähr ab nächsten Herbst einsetzenden einjährigen Wahlkampf, wird das halt schwierig werden. Das Zeitfenster, da noch was zu bewegen, schließt sich. Und jetzt sind wir eben mit Reform der Schuldenbremse schon an einem Punkt, wo erstmal Feuerwehrmaßnahmen gefragt sind. Von daher, ja, muss man sehen. Aber gut, wie gesagt, der Klimatransformationsfonds ist nicht leer, sondern es gibt andere Finanzierungsquellen und der höhere CO2-Preis zum Beispiel zahlt ja da wieder ein. Aber das ist trotzdem eben natürlich ein herber Schlag, dass gerade diese sehr wichtigen Maßnahmen jetzt mit betroffen sind und dass gerade dieses Sondervermögen betroffen ist. Und das ist natürlich auch ein politisch gewollter Schlag von CDU, CSU, muss man ganz klar sagen. Weil Robert Habeck zumindest ist im Großen und Ganzen erfolgreich gewesen, ne?
Ist er?
Ja, also es werden daraus fast ausschließlich Dinge finanziert, die grundsätzlich förderlich sind, ne, sowas wie E-Auto-Prämie wird ja keiner sagen, nö, nehme ich nicht. Oder eine Wärmepumpenförderung, die wesentlich umfangreicher ist, wird auch keiner sagen, nö, nehme ich nicht. Und da hängt ja auch das Energiegeld dran, was eine sehr förderliche Maßnahme für die Beliebtheit der Regierung sein könnte und was jetzt in weite Ferne gerückt ist zum Beispiel. Ne, das ist noch nicht da, das belastet jetzt nicht den Haushalt 2024, aber das ist eine der Sachen, die aus dem Klimatransformationsfonds finanziert werden sollten. Indem man solche Sachen verunmöglicht man letztlich auch, dass sich zum Ende der Amtszeit die Regierung nochmal profilieren kann mit erfolgreichen Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt schon Wirkung zeigen würden.
Ja, es gab ja mal die Idee eines Klimageldes, das hat der Habeck ja geopfert, um seine Maßnahmen da durchzudrücken.
Nein, das ist nicht wahr. Das Klimageld steht nach wie vor auf der Agenda und steht im Koalitionsvertrag. Und warum es das bisher nicht gibt, ist, weil das Finanzministerium sagt, sie können keinen direkten Auszahlungsmechanismus herstellen.
Ja, sie haben aber alle Maßnahmen, haben sie genau in diesem, sich das Geld aus diesem Topf rausgeholt,
ja.
In dem das Klimageld gelegen wäre, dass man hätte, also es wird immer weniger, was die Bürgerinnen und Bürger kriegen. Und ich war doch der Meinung, letztens gelesen zu haben, dass es das Klimageld jetzt ohnehin erstmal nicht gibt wegen der Haushaltslage.
Der CO2-Preis wird halt jetzt benötigt, um den Haushalt zu stopfen und deshalb kann der dafür nicht verwendet werden, weil eigentlich wäre es ja so, die Erhöhung des CO2-Preises hätte wieder finanziellen Spielraum gegeben, um diese Umlage zu finanzieren. Und es gibt sehr viele Leute, die sich dafür sehr aussprechen, das Klimageld umzusetzen, weil es eine große soziale Entlastung darstellen würde, weil es ja 200 Euro machen eben im kleinen Budget viel mehr aus als in einem großen Budget. Das heißt, es ist eine glättende Maßnahme für kleine Haushalte.
Ja, es ist endlich mal Umverteilung nach unten wäre es gewesen.
Ja, nicht Umverteilung nach unten, aber es entlastet die mit kleinen Einkommen besonders. Es ist ja gleich, es wird ja an alle der gleiche Betrag ausgeschüttet.
Ja, natürlich, aber die mehr verdienen, die haben ja einen wesentlich höheren CO2-Verbrauch, also zahlen sie auch wesentlich mehr ein. Und das meine ich mit Umverteilung. Dadurch, dass die unteren dann proportional mehr bekommen, wäre es halt ein Umverteilungsinstrument gewesen. Und ich bin ja schon der Meinung, dass wir uns jetzt in der Zeit befinden, wo es eben um Umverteilung geht. Also wir streiten uns um andere Themen, aber am Ende geht's aus meiner Sicht genau darum, wer kriegt wie viel.
Ja.
Und das ist halt ein ziemlicher Schlag ins Kontor dahingehend, der gerade stattgefunden hat.
Ja, also sicher wird damit im nächsten Jahr das nicht finanzierbar sein, weil es eben, wie gesagt, der finanzielle Spielraum wäre jetzt aus der Erhöhung des CO2-Preises gekommen, das wieder
aber
finanzieren
Christian
zu können.
Lindner hätte es ja eh nicht hingekriegt.
Nee, genau, aber warum wir das nicht schon lange haben, hat also die andere Verausgabung ist letztlich der Effekt davon, dass das Geld angefallen ist und jetzt eben für andere Energiemaßnahmen ausgegeben wird. Aber warum wir es noch nicht haben, ist, weil das Bundesfinanzministerium noch immer daran überlegt, wie es denn eine direkte Auszahlung an alle Bürgerinnen und Bürger realisieren kann. Und das, obwohl wir ja in der Lage waren, durchaus an manche Gruppen das Energiegeld auszuzahlen letztes Jahr. Also manche haben es ja mit dem Lohn gekriegt und andere haben es als Direktzahlung gekriegt, nämlich die Studenten. Und entsprechend haben wir jetzt ja offenbar eigentlich schon einen Auszahlmechanismus, aber der geht unmöglich fürs Klimageld.
Ja, ganz
schrecklich. Ist die Einschätzung.
Außerdem muss man da sehr genau drüber nachdenken.
Jetzt kann das Finanzministerium das ja noch viel weniger umsetzen, weil jetzt müssen sie ja haufenweise neue Gesetze umsetzen in kürzester Zeit, weil der Bundestag muss Ende Januar diesen Haushalt beschließen mit den entsprechenden Rechtsvorschriften, die die Umsetzung bedeuten. Sonst sind wir aus der vorläufigen Bewirtschaftung raus und dann sind wir erstmals in der Situation wie die USA, wo man quasi bis zum nächsten Tag den Haushalt beschließen muss, sonst ist alles gesperrt. Also der Spielraum ist, wir müssen einen beschlossenen Haushalt haben bis Ende Januar. Dann kann der Bundesrat Anfang Februar den Haushalt beschließen und dann wäre alles fein. Bis dahin gilt eine vorläufige Haushaltsführung. Aber wenn es sich wesentlich länger zieht, dann haben wir keine vorläufige Haushaltsführung mehr. So dass jetzt das Finanzministerium auf jeden Fall über die Feiertage sehr beschäftigt ist.
Ja.
Vielleicht. Ja, lass uns mal über schönere Sachen reden.
Das heißt wohl Gesellschaftsteil.
Genau.
Lass uns mal in den Gesellschaftsteil wandeln. Hast du denn einen Pick?
Nein, ich habe aber ein Getränk.
Gut, ich habe nämlich gar nichts, weil das so kurzfristig war, dass ich hätte zwar einen Pick, aber ich will mir jetzt auch nicht jedes Mal etwas, was ich gerade gehört habe, aus dem Kopf da saugen, auch wenn es ein schöner Pick wäre. Aber nein, also ich passe heute nochmal. Nächstes Mal verspreche ich, bin ich dann wieder dabei. Also kommen wir gleich zu den Drinks dazu.
Ja, ich habe in der schönen Reihe der Wintergetränke ist jetzt ja wieder Punschzeit. Das heißt, ich habe eine weitere Testreihe alkoholfreier Punsch angefangen, in guter Tradition sozusagen, und habe jetzt getrunken den Holunderpunsch von Völkel, den ich nicht empfehle, um das kurz zu machen. Ja, also das ist natürlich
Geschmackssache. Hätte ich dir sagen können, das habe ich mal probiert, das hat mir auch nicht geschmeckt.
Also es ist natürlich Geschmackssache, was man an Punsch mag. Ne? Ich bin eigentlich auf der Suche nach etwas, was nicht allzu süß ist, weil diese ganzen Fruchtpunsche sind ja Saft mit noch Zucker dran und Gewürzen.
Ja.
Und ich finde da viele schon grenzwertig, die so, also auch wenn man sich die Nährwerte mal anguckt, finde ich die schon alle entsetzlich süß, diese Kinderpunsch-Dinge. Aber dieser Holunderpunsch schmeckt zu süß. Zu sehr nach Holunder und zu sehr nach Gewürzen. Also ist eigentlich von allem zu viel. Holunder ist natürlich sowieso ein relativ vorschmeckender Geschmack und es würde nicht schaden, den mit was Apfelsaft zu, also er ist natürlich mit Apfelsaft gemischt, aber man könnte ihn durchaus mehr mit Apfelsaft mischen. Und dann wird der Holunder, ist aber ja gleichzeitig sehr säuerlich und deshalb ist da sehr viel Zucker drin, um das sozusagen wieder erträglich zu machen. Und ich fand den wirklich, nee, hat mir nicht geschmeckt. Also man muss schon auf was sehr intensiv Schmeckendes stehen, wenn man den mag. Ich habe jetzt den Apfelpunsch von Völkel da stehen. Mal schauen. Sowieso Apfelpunsch finde ich ja eigentlich immer ein bisschen langweilig.
Für mich ist das ja so eine Bio-Supermarkt-Marke, dieses Völkel.
Völkel, ja, ja, klar. Immerhin ist der Holunderpunsch nicht Demeter. Aber ich hatte dann erst gehofft, Völkel hätte Demeter in Gänze hinter sich gelassen. Das ist aber nicht so. Es ist nur, dass offensichtlich manche der Sachen nicht die Demeter-Standards erfüllen.
Ich trinke immer, also wenn es schmeckt, ist mir egal, was da drauf für Zertifikate sind.
Ja, Völkel ist so eine reine Bio-Supermarktsache, glaube ich. Aber
ja, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass diese Supermarktsachen immer so einen gewissen Touch haben. Also da geht es irgendwie auf so einen Massengeschmack ab und der liebt halt Zucker, ne?
Ja. Ich finde alkoholfreien Punsch insgesamt schwierig, wie gesagt, weil es immer sehr süß ist. Ich habe jetzt noch zwei da stehen, die ich noch probieren werde, aber ansonsten habe ich schon für mich herausgefunden, dass der alkoholfreie Wein, den ich im Sommer nicht so mochte, weil er nach Schwefel schmeckt, der ist aber ganz gut, wenn man ihn mit ein bisschen Zucker und Glühweingewürz macht, ist er immer noch bei weitem nicht so süß wie der übliche Fruchtpunsch, sondern schmeckt tatsächlich einen Hauch wie Glühwein. Wenn man also noch alkoholfreien Wein aus Probierpaketen da stehen hat, den man eigentlich nicht trinken wollte, weil die ersten zwei Flaschen schon doof waren, so wie ich. Also ich habe ja zwei Flaschen aus meinem 6-Flaschen-Probierpaket im Sommer getrunken und dann irgendwie
schüttet
gefunden.
Schüttet einfach irgendwas rein und guckt mal, ob es was taugt.
Ja, das ist halt ein bisschen zu schwefelig, schmeckt immer. Und auch nach Säurungsmitteln, weil irgendwie muss das ja haltbar sein ohne Alkohol. Aber so dieser Säurungsmittelgeschmack macht sich halt in so einem Punsch nicht so ganz schlecht, weil es ja so ein bisschen zitronig oft ist. Wenn man dann gutes Glühweingewürz hat, und ein bisschen Honig, dann kann man noch ein trinkbares Getränk daraus machen, das immer noch sehr viel weniger Zucker hat als ein Früchtepunsch. Ich bin darauf gekommen, weil ich einen alkoholfreien Glühwein im Supermarkt gekauft habe, von dem ich noch das Etikett raussuchen muss, dann könnte ich ihn beim nächsten Mal noch nachschieben, der halb so viel Zucker hat wie Früchtepunsch. Und das hat mich überzeugt. Ja, also Holunderpunsch von Völkel, keine Empfehlung. Proben mit alkoholfreiem Glühwein kann ich nur unterstützen.
Also da haben wir doch gleich wieder was gelernt.
Und das ist auch ein gutes Ende für die letzte Folge des Jahres und die anstehenden Feiertage.
Ach so, das war die letzte Folge des Jahres. Da hätte ich mir doch mehr Mühe geben sollen mit meinen Picks, ne? Die Leute brauchen ja Weihnachtsgeschenke. Was soll denn aus ihnen werden, wenn wir ihnen nichts empfehlen?
Genau, aber da muss man auch aufpassen, dass man nicht deprimierende Sachen hat.
Was? Deprimierende Weihnachtsgeschenke?
Ja, also wenn man jetzt, du neigst ja auch dazu, manchmal Picks rauszuhauen, die einen zusätzlich deprimieren. Das geht ja bei den Feiertagen natürlich auch nicht.
Du meinst meine aufklärerischen Artikel über das wahre Leben.
Da muss man vorsichtig sein. Das ist in Weihnachtsfolgen auch nur erlaubt, sonnenscheinige Dinge.
Ich habe ja in den letzten Tagen gelernt, dass ich dazu schreiben sollte, wenn ich eine Mail-Anfrage mache, dass ich den Podcast nicht vor Weihnachten aufnehmen möchte, weil die Leute glauben, ich frage sie an, um den dann gleich vor Weihnachten noch reinzuschieben.
So viele Tage sind ja gar nicht mehr bis Weihnachten.
Ja, eben. Es ist ja heute schon der 20. Also eigentlich in 4 Tagen ist ja alles schon wieder vorbei. Naja gut, da sind ja noch Feiertage dazu. Aber das habe ich jetzt, weil ich habe überhaupt nicht an Weihnachten gedacht dieses Jahr. Also mir war das zwar klar, dass da irgendwie Weihnachten ist, weil der Kindergarten um die Ecke hier auch wirklich jeden Tag Weihnachtsmusik spielt. Aber ich habe irgendwie gar nicht realisiert, dass es ja dann auch schon da ist. Aber in dem Fall hätte ich dann, weil es ja auch die letzte Folge des Jahres ist, sicherlich was Nettes rausgesucht. Kein Mord und Totschlag. Außerdem haben uns unsere Hörerinnen und Hörer ja mal ermahnt, also mich explizit, als ich ihnen das Buch Bloodlands empfohlen habe, dass ich doch dazu sagen sollte, dass es da um Mord und Totschlag geht. Habe ich mir auch behalten. Also das ist jetzt keine Weihnachtsgeschenkempfehlung, explizit nicht. Gut.
Na gut.
Hanna, aber dann haben wir es für dieses Jahr, oder?
Ja.
Dann wünschen wir euch eine frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr.
Wenn ihr uns noch was mitteilen wollt, www.mikroökonom.de, da gibt es Kommentare oder ihr rennt da in dieses Reddit, Twitter und was war es da? Mastodon, jeweils Mikroökonom. Da könnt ihr uns dann auch was übermitteln. Und dann danken wir euch für ein erfüllendes Jahr, für eure Treue. Und bis alsbald. Tschüss.
Tschüss.